Eine neue Trainingseinheit. Und heute geht's wieder um etwas Spannendes. Früher, wenn es um Krankheit oder Gesundheit ging, konzentrierte man sich meist ausschließlich darauf, wie man vermeiden konnte, krank zu werden. Um nicht krank zu werden, sollte man dies nicht essen oder das nicht tun. Und je mehr man erforschte, umso mehr wurde es, was man nicht durfte. Was man lieber nicht tun sollte, was irgendwie auch doch schädliche Folgen hatte. Am Ende durfte man im Grunde genommen noch nicht einmal atmen, weil man natürlich auch beim Atmen durch die Atemluft schädliche Substanzen in sich aufnimmt. Das kann man gar nicht vermeiden. Glücklicherweise bestreitet eigentlich niemand die Wichtigkeit dieses Bedürfnisses, doch atmen zu müssen, sodass man doch das Risiko auch in Kauf nimmt, nicht hundertprozentig reine Luft zu atmen. Folgt man diesem alten Verständnis, so könnte man beispielsweise sagen, Rauchen schadet der Gesundheit, deshalb ist Rauchen schlecht, rauche nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Raucher, die viel, viel älter werden als so mancher Nichtraucher. Man könnte, wenn man diesem alten Verständnis folgt, auch sagen, Kinder, deren Eltern sich haben scheiden lassen, sind meist stark verunsichert und haben ein hohes Risiko, ihren Lebensweg nicht gut zu meistern und deshalb gegen Scheidung sein. Wie es auf Kinder wirkt, in einer Familie zu leben, die zwar nicht geschieden ist, aber wo Traurigkeit, Streit, Lieblosigkeit oder sogar Hass vorherrschen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Kinder aus Scheidungsfamilien, die ihr Leben ganz hervorragend meistern und Kinder aus intakten, gut bürgerlichen Familien, die an ihrem Lebensweg scheitern. Und irgendwann hat man dann mal gesagt, Moment mal. Lasst uns doch mal nicht darauf konzentrieren, was vielleicht schädlich ist, sondern mal schauen, was ist denn gut? Was hat dann den Rauchern geholfen, so alt zu werden? Was hat dann den Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen geholfen, ihr Leben so toll zu meistern? Und gerade letzteres Beispiel ist ziemlich interessant, das mit den Kindern. Man hat nämlich bei Untersuchungen herausgefunden, diese Kinder, die ihren Lebensweg trotz unter Umständen schlechtester Voraussetzungen richtig gut gemeistert haben, hatten alle eine Gemeinsamkeit. Sie hatten mindestens einen Menschen in ihrem Leben, der eine gewisse Konstante war. Eine Person, die eine gewisse Stabilität in ihr Leben gebracht hat. Bei einem Mädchen war es beispielsweise so, dass sie immer auf dem Nachhauseweg von der Schule bei dem Grundstück einer alten Dame vorbeikam. Und diese alte Dame hat nichts weiter gemacht, als nahezu jeden Tag um diese Zeit rauszukommen und ihre Post aus dem Briefkasten zu holen und vielleicht ein paar Worte mit diesem Mädchen zu wechseln. Diese Konstante hat schon genügt, um den gravierenden Unterschied im Leben dieses kleinen Mädchens auszumachen. Dieser Ansatz, nicht auf das zu schauen, was krank machen könnte, was risikovoll ist, sondern auf das zu schauen, was gut ist, was gesund macht. Diesen Ansatz zu verfolgen, macht einen enormen Unterschied aus. In der Medizin wäre dazu das Stichwort Salutogenese. Da geht es also darum, was macht stark, was macht gesund. Man weiß mittlerweile aus der Hirnforschung, dass das, was ich mir vorstelle, Auswirkungen auf meinen Körper hat. Man hat beispielsweise in Untersuchungen festgestellt, wenn jemand das Wort hell oder Sonne liest, dann erzeugt offenbar sein Unterbewusstsein ein Bild davon und der Körper, also in dem Fall die Pupillen, reagieren so, als wäre es tatsächlich heller geworden. Und jetzt stell dir vor, du konzentrierst dich auf die Dinge, die schädlich sind, von denen man annimmt, dass sie dich krank machen. Dein Unterbewusstsein erzeugt ein Bild davon, was diese Dinge bei dir anrichten können. Und dein Körper wird darauf reagieren, weil er so angelegt ist. Und mindestens beim Atmen kannst du ja gar nicht verhindern, tatsächlich auch schädliche Dinge mit einzuatmen. Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann wird das Auswirkungen auf deinen Körper haben. Allein die Vorstellung und die Konzentration auf das Negative und Schädliche. Beim Verhalten ist das noch extremer. Dein Unterbewusstsein versteht nämlich das Wörtchen nicht. Wenn ich zu dir sage, denke jetzt nicht an einen Elefanten, woran denkst du wohl gerade? Das ist ja in gewisser Weise auch problematisch für dein Inneres, ne? Denke nicht an einen Elefanten bedeutet ja, du musst dir erstmal klar machen, was soll ich jetzt nicht machen? Und erzeugst natürlich erstmal ein Bild von dem, was du nicht tun sollst. Von wie vielen gescheiterten Versuchen haben wir nicht schon gehört, wo jemand gesagt hat, ich werde nicht so wie meine Mutter. Ich werde nicht so wie mein Vater oder wie dieser und wie jener. Und sie haben das Bild vom Verhalten dieser Person vor ihrem inneren Auge. Und es beeinflusst ihr Leben. Und letzten Endes werden sie geprägt von dem Verhalten ihrer Mutter oder ihres Vaters, die sie vor ihrem inneren Auge haben. Und jetzt stell dir vor, du konzentrierst dich stattdessen auf das Gute. Was macht gesund? Was hilft Kindern aus schwierigen Verhältnissen? Wie will ich denn werden? Das hat ganz andere Auswirkungen. Dein Unterbewusstsein arbeitet automatisch auf diese guten Zielvorstellungen hin. Allein schon dadurch, dass du ein Bild davon in deinem Kopf erzeugst, wo du hin willst. Und die Auswirkungen auf deinen Körper sind positive Auswirkungen. Und du handelst aus Freude statt aus Angst. Allein das hat schon enorme Auswirkungen auf deinen Körper, auf die Hormone, die ausgeschüttet werden und auf deine kognitiven Leistungen. Jetzt lass uns das Ganze mal auf den Glauben übertragen. In der Bibel kann man gut beobachten, wie sich Moral und Ethik und auch Glaube entwickeln über die Zeit. Und natürlich ist diese Entwicklung auch vor 2000 Jahren noch nicht abgeschlossen gewesen. An ethischen Beispielen wie die Frage nach Sklaverei oder auch der Gleichstellung der Frau kann man das sehr gut sehen. Je weiter man zurückgeht, umso mehr Gebote und Verbote gibt es. Tu dies nicht, tu das nicht. Und unser Paulus, der erste christliche Theologe, der beschreibt die Wirkung dieser Gebote wie folgt. Ohne diese Gebote hätten wir Menschen die Sünde nie kennengelernt. Die Begehrlichkeit wäre nicht in uns erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde machte sich das Gebot zunutze, schreibt er, und stachelte mit seiner Hilfe alle möglichen Begierden in uns an. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Einst kannten wir das Gesetz noch nicht, damals lebten wir. Aber als das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Und dann sagt er, auch da gibt es eine Entwicklung. Ein bisschen weiter im gleichen Brief schreibt er, Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes. Das Ende aller dieser Gesetze. Man könnte sagen, mit Jesus Christus hat ein sehr deutlicher Übergang zur geistlichen Salutogenese stattgefunden. Du brauchst nicht mehr auf das zu schauen, was schlecht ist, was du nicht darfst. Paulus schreibt es in einem anderen Brief ganz konkret und sagt, alles ist erlaubt. Und sich vielmehr darauf zu konzentrieren, was gut ist. Denn dieses alles ist erlaubt bedeutet ja nicht, dass automatisch deswegen alles gut ist. Da brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren. Das ist, denke ich, jedem klar. Aber es bedeutet, dass du dich nicht mehr darauf zu konzentrieren brauchst, was du nicht darfst. Was du nicht sollst. Was nicht gut ist. Sondern dich darauf zu konzentrieren, was gut ist, was hilfreich ist. Und da sind sich Jesus und auch Paulus einig. Was gut ist, ist, jeden Menschen, dem wir über den Weg laufen, aktiv zu lieben. Egal ob Freund oder Feind, egal ob sympathisch oder unsympathisch, egal ob nett oder gemein. Egal ob dieser Mensch aus deiner Sicht richtig ist oder falsch. Und um das ganz praktisch werden zu lassen, könnte man auch sagen, für andere Menschen das zu tun, was ich mir für mich selbst wünsche. Das ist ja was, was Jesus sehr konkret sagt. Und auch da gibt es eine interessante Entwicklung. Dieser Gedanke, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu, also in seiner negativen Form, der ist ja schon sehr alt. Schon 800 Jahre vor Jesus findet man den im Buddhismus und auch bei den Schriftgelehrten seiner Zeit und bei der Auslegung der Tora seiner Zeit war dieser Spruch sehr beliebt. Aber was Jesus macht, ist diese Konzentration auf tue nicht das, was du auch nicht dir getan haben willst, zu ändern in einen Aktiv. Das, was du dir für dich wünschst, das tue für einen anderen. Salutogenese. Du wünschst dir einen guten Freund? Dann sei ein guter Freund für jemanden. Du wünschst dir Verständnis für dich und deine Situation? Dann geh hin und versuche, einen anderen Menschen zu verstehen und seine Situation. Wir haben wieder die Konzentration auf das Gute. Der Grundstoff von all diesem Guten, da sind sich Paulus und Jesus ganz einig, ist lieben. Aktiv lieben. Lieben ist da wie das Atmen. Du kannst nicht vermeiden, dass wenn du wirklich aktiv liebst, auch Dinge schieflaufen, dass da Dinge missverstanden werden, dass da Dinge durcheinander geraten. Wie beim Atmen, wo du auch Dinge einatmest, die schädlich für dich sein könnten. Aber solange du nicht regelmäßig atmest, brauchst du dir um solche Gedanken wie gesundes Essen, regelmäßige Bewegung, überhaupt keine Gedanken machen. Das ist völlig sinnlos. Du bist sowieso tot, wenn du nicht regelmäßig atmest. Genauso ist es in deinem Glauben. Solange du deine Mitmenschen nicht aktiv liebst, brauchst du dir um all die anderen Verhaltensregeln überhaupt keine Gedanken machen. Das ist dann eh sinnlos. Das meint Paulus, wenn er schreibt, du kannst noch so viel richtig machen, du kannst noch so viel Schlechtes vermeiden, du kannst noch so tolle, fromme Dinge tun, du kannst noch so viele Geistesgaben haben und zur Anwendung bringen. Wenn du nicht liebst, wenn du nicht aktiv liebst, dann ist das alles völlig sinnlos. Vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt vom guten Paulus, aber im Grunde trifft es den salutogenetischen Nagel voll auf den Kopf. Also, der Trainingsauftrag aus dieser Einheit mit diesen Erkenntnissen im Hintergrund ist: Konzentriere dich nicht auf das Schädliche. Konzentriere dich nicht auf Dinge, die du nicht darfst, nicht solltest, die schädlich sein könnten, sondern konzentriere dich auf die guten Dinge, auf das, was wichtig und gut und hilfreich ist. Und strebe denen nach. Und wenn du dabei vielleicht schädliche Dinge mit einatmest, wie beim Atmen, dann ist das eben so. Darum geht es nicht. Das ist nicht entscheidend für das Endergebnis. Dass das Kind aus Familienverhältnissen kam, die für die meisten Kinder bedeuteten, dass es seinen Lebensweg nicht meistern wird, war nicht so entscheidend wie das eine Gute im Leben dieses Kindes, die Person, die Stabilität gebracht hat. Also wenn du überlegst, wie du dich verhalten solltest, was gutes Verhalten wäre, dann konzentriere dich eben genau darauf, auf das Gute, nicht auf das, was es zu vermeiden gilt, sondern darauf, aktiv zu lieben und für andere das zu tun, was du dir für dich selbst wünschst.